Der Heilige Krieg von John Bunyan. Erster Teil: Die Zeit der Sünde und des Abfalls. Zweites Kapitel: Diabolus beseitigt Shaddais Diener und Gesetz. An die Stelle beider setzt er seine Leute und sein Gesetz. So weit war nun Diabolus gekommen. Doch er hielt seine Herrschaft noch nicht für sicher genug. Das nächste, was er da tat, war, dass eine vollkommene Umbildung der Stadt in ihren inneren Einrichtungen beschloss. Das führte auch damit aus, dass er nach reiner Willkür einen erhob, den anderen absetzte. Zuerst kam die Reihe an den Oberbürgermeister, Herrn Verstand, und an den Syndikus oder Registrator, Herrn Gewissen. Sie verloren ihr Amt und mit ihm alle Macht, allen Einfluss. Der Herr Oberbürgermeister war zwar einer von denen gewesen, die mit den übrigen Bürgern von Menschenseele dafür gestimmt hatten, dass man dem Riesen den Zutritt in die Stadt gewähren wolle. Aber Diabolus fürchtete den Herrn Verstand doch, weil er immer noch ein hellsehender Mann war. Deshalb suchte er nicht bloß dadurch, unschädlich zu machen, dass er ihm sein Amt nahm, sondern er ließ auch einen hohen und starken Turm aufbauen. Und zwar gerade zwischen den einfallenden Sonnenstrahlen und die Fenster des Palastes dieses Herrn, wodurch er ihm alles Licht raubte und sein Haus und alles um ihn her so finster machte, wie die Finsternis selbst. Dadurch geschah es, dass der Oberbürgermeister, dem Licht ganz entfremdet, mit der Zeit wie einer wurde, der blind geboren ist. Dazu kam noch, dass er in dieses finstere Haus verbannt und wie in ein Gefängnis eingeschlossen wurde, auf sein gegebenes Wort sich auch durchaus nicht weiter als innerhalb seiner vier Pfähle ergehen durfte. Hätte er nun unter den beklagenswerten Umständen auch den besten Willen gehabt, sich um das Wohl von Menschenseele zu kümmern, wie hätte er es ins Werk setzen können? Und so war denn, solange Menschenseele unter der Macht und Regierung des Diabolus blieb, war jener gefangene, gehaltene und geblendete Oberbürgermeister mehr ein Hindernis als eine Hilfe für die einst berühmte Stadt Menschenseele. Was nun aber den Herrn Syndikus Gewissen betrifft, so war er, ehe die Stadt eingenommen wurde, in den Gesetzen seines Königs bewandert, dazu auch ein Mann von unbestechlicher Redlichkeit, frei und treu genug, die Wahrheit bei jeder Gelegenheit laut zu bekennen. Überdies war er beredt und gewandt im Ausdruck, und sein Kopf war stets erfüllt mit Scharfsinn und Urteil. Begreiflich, dass Diabolus diesen Mann unter keinen Umständen an seiner Stelle lassen konnte. Denn obgleich jener auch seine Zustimmung zu seinem Einlass in die Stadt gegeben hatte, konnte doch Diabolus, ungeachtet aller angewandten Schalkheit, List, Bestechung und Kunstgriffe, ihn nie ganz zu dem Seinen machen. Freilich war er von seinem vorigen König weit abgekommen, ja, ihm fast entfremdet, fand auch an vielen Gesetzen sowie im Dienst für den Riesen großes Wohlgefallen. Aber alles das genügte doch noch nicht, solange Herr Syndikus Gewissen nicht ganz sein willenloses Werkzeug geworden war. Der Registrator dachte immer noch dann und wann auch an Shaddai, und der Gedanke an dessen Gesetz jagte ihm einen Schrecken ein. Zu solchen Zeiten geschah dann wohl, dass er in einer Lautstärke gegen Diabolus sprach, die dem Brüllen eines Löwen glich. Ja, zu gewissen Zeiten, wenn seine geistlichen Anfechtungen über ihn kamen, und es kamen oft solche schreckliche Anfälle über ihn, erschütterte er die ganze Stadt Menschenseele durch seine Stimme aufs Tiefste und jagte ihr Furcht und Schreck ein. Diabolus fürchtete daher den Registrator Gewissen auch mehr als alle anderen Einwohner der Stadt, die er am Leben gelassen hatte. Und nachdem alle Versuche des Riesen, ihn ganz auf seine Seite zu bringen, fehlgeschlagen waren, ging sein ganzes Sinnen nur darauf hinaus, den alten Herrn durch allerlei Lüsternheit zu verführen, durch Schwelgerei, seinen Geist abzustumpfen und sein Herz auf den Wegen des Hochmuts und der Eitelkeit zu verhärten. Und leider gelang ihm dieser Versuch nur allzu gut. Diabolus zog den Mann allmählich immer tiefer in Sünde und Gottlosigkeit hinein, so dass er zuletzt nicht nur mit allem Lasten vertraut wurde, sondern auch fast alles Gefühl für Sünde und Unrecht verlor. Ja noch mehr, um ihn um alles Ansehen zu bringen, sann Diabolus darauf, die Bürger zu überreden, dass der Herr Syndikus Gewissen wahnsinnig geworden sei, auf den man daher gar keine Rücksicht mehr zu nehmen habe. Und schließlich wies er auf die Anfälle, die jenem noch zuweilen noch kamen, recht geflissentlich hin und sagte,
»Würde er denn nicht, wäre er bei rechten Sinnen, immer so handeln?«
»Allein«, setzte er hinzu,
»wie es so mit allen wahnwitzigen Menschen geht, sie haben ihre komischen Einfälle und Grillen. Dann faseln und fantasieren sie, wie man es jetzt gerade auch an diesem alten und kindisch gewordenen Herrn sieht.«
Durch solche und andere Mittel brachte er es denn gar bald dahin, dass alles, was der Herr Registrator Gewissen sagte, nicht besonders geachtet wurde. Und nun hatte Diabolus bald auch noch andere Mittelchen an der Hand, um den alten Herrn vollends unschädlich zu machen. Er veranlasste ihn, wenn er in heiterer Laune war, alles das zu widerrufen und zu leugnen, was er seinen Anfällungen beteuert hatte. Für König Schaddai sprach er nur noch, wenn er mit Gewalt zu einem Notschrei gezwungen wurde. Manchmal äußerte er sich sehr hitzig und scharf gegen ein Unrecht, und dann wieder beobachtete er über dieselbe Sache ein vollständiges Stillschweigen. Zuweilen schien er bloß in einem Schlummer, dann aber auch wieder in völligem Todesschlaf zu liegen, und dies gerade zu Zeiten, wo die ganze Stadt Menschenseele in ihrem wilden Lauf der Eitelkeit nach dahinstürmte und nach der Pfeife des Riesen tanzte. Wenn nun auch zuweilen die Stadt Menschenseele, wie es früher Regel war, durch die Donnerstimme des Registrators in Furcht und Schrecken gesetzt wurde und sie Diabolus davon in Kenntnis setzte, so sagte der gewöhnlich,
»Das, was der wunderliche Alte spricht, geht weder aus Liebe zu mir noch aus Mitleid gegen dich hervor, sondern weil er sich einmal auf eine närrische Weise in seinen Schwatzen verliebt hat.
Und so gelang es ihm, entstandene Unruhen immer wieder zu stillen, empfangene Eindrücke zu schwächen oder gar vergessen zu machen und alles wieder in Ruhe und Schlaf einzulullen. Und damit Satan keine Beweisgründe unversucht ließe, die unglückliche Stadt in völlige Sicherheit einzuwiegen, redete er sie oft so an.
»O Menschenseele, nimm es doch in ernste Erwägung, dass ihr, ungeachtet des Zornes des alten Herrn und seiner feuersprühenden, donnernden Reden, nie etwas von Schaddai selbst hört.«
»Schweig, Lügner und Betrüger«, könnte man hier sagen. »Ist nicht jeder Angstruf und Notschrei des Gewissens gegen die Sünde der Menschenseele die Stimme Gottes in ihr an sie?« Doch er fuhr fort.
»Ihr seht, weder die Empörung noch der Verlust von Menschenseele geht Schaddai sehr zu Herzen. Auch scheint er sich nicht die geringste Mühe geben zu wollen, seine Stadt dafür zur Rechenschaft zu ziehen, dass sie sich mir ergeben hat. Er weiß recht gut, dass obgleich ihr ihm früher gehörtet, ihr doch jetzt mein Recht und gesetzmäßiges Eigentum seid. Überdies erwäge ja recht genau, meine liebe Stadt Menschenseele, wie ich zu deinem Besten alle meine Kraft angestrengt habe. Habe ich denn nicht alles aufgeboten, das Beste, das ich selbst hatte und in der ganzen Welt zu finden war, für dich herbeizuschaffen, um es deinem Dienst und Gebrauch zu weihen? Ja, ich darf kühn hinzusetzen, dass meine Gesetze, Einrichtungen und Gebräuche, deren ihr euch jetzt bedient und auf die hin ihr mir gehuldigt habt, euch mehr Trost und innerliche Befriedigung gewähren, als es das Paradies vermochte, das ihr anfangs besaßt. Wie ist eure Freiheit, was ihr mir selbst zugestehen müsst, durch mich so außerordentlich erweitert worden? Was für ein verdummtes, eng eingepferchtes Volk wart ihr, als ich zu euch kam? Ich habe euch keinerlei Zwang auf noch Zügel angelegt. Ihr könnt kein einziges meiner Gesetze, Statuen oder Rechte namenhaft machen, das euch einen Schrecken einzujagen vermöchte. Ich ziehe euch niemand von euch zur Rechenschaft für eure Handlungen, außer jenen Narren. Ihr werdet schon wissen, wen ich meine. So habe ich einem jeden unter euch gestattet, wie ein Fürst zu leben in dem Seinen, ohne dass er sich über irgendeine belästigende Aufsicht von meiner Seite zu beschweren hätte. Wie auch ich mir keinerlei Einschränkung von eurer Seite setzen lasse.
Durch solche und ähnliche Kunstgriffe stillte und beschwichtigte Diabolus die Stadt Menschenseele, wenn der Registrator ihr zuweilen scharf ins Gewissen redete und ihr beschwerlich fiel. Ja, mit solchen verfluchten Reden konnte er auch wohl die ganze Stadt so in Wut und Raserei gegen den alten Herrn Syndikus setzen, dass der gemeine Haufe sogar einige Male von seiner Ermordung redete. Der allgemeine Wunsch war wenigstens, dass er doch lieber 1000 Meilen von ihnen entfernt leben möchte. Der Umgang mit ihm, seine Worte, sogar sein Anblick und namentlich die Erinnerung an frühere Zeiten, wo seine Drohungen sie mit Schrecken und Angst erfüllten, riefen die unangenehmen Gefühle hervor. Und doch vermochten die feindseligen Umtriebe gegen ihn, ihn nicht gänzlich zu beseitigen, obgleich es mir in der Tat unbegreiflich ist, wie er unter diesen Gewalttaten noch am Leben erhalten werden konnte, wenn man es nicht hier mit der verborgenen Macht und Weisheit Shaddais zuschreiben müsste. Es kam freilich auch dazu, dass sein Haus wie eine starke Burg war und an einem sehr festen Teil der Stadt stand. Kam es nun auch, dass manchmal der Pöbel oder gemeine Haufe einen Versuch machte, ihn auf die Seite zu schaffen, so durfte er nur die Schleusen öffnen und solche Fluten hereinströmen lassen, dass alle Anstürmenden dahingerafft wurden. Doch hier wollen wir die Erzählung über den Herrn Syndikus abbrechen und zu dem Herrn Freiwille übergehen, auch einer von Adel und Gewalt in der berühmten Stadt Menschenseele. Dieser Herr Freiwille war von so hoher Abkunft wie irgendein anderer in der Stadt und war so viel als ein Freiherr, wenn nicht noch mehr, da er viele andere an Vermögen, Einfluss und Macht überragte. Er besaß auch, wenn ich mich dessen recht erinnere, eine Menge Privilegien in der Stadt Menschenseele, war dabei ein Mann von großer Charakterstärke, fester Entschlossenheit und bewährtem Mut, der sich in seinen einmal gefassten Entschlüssen nicht leicht irremachen ließ. Aber, wie es solcher Art von Leuten leicht ergeht, seine Vorzüge machten ihn stolz. Und obgleich er doch eigentlich schon Statthalter in Menschenseele war, so wollte er noch mehr werden, und die Anerbietungen des Satans schienen ihm einen sicheren Weg dazu zu öffnen. Als daher Diabolus seine Rede an dem Ortor hielt, war gerade dieser Mann immer der Erste, der seinen Worten Beifall zollte, seinen Rat als sehr heilsam empfahl und auf die Eröffnung der Tore und die Einlassung des Riesen in die Stadt drang. Diabolus hatte deshalb eine besondere Neigung zu ihm, und da er den Wert, die Tatkraft und die Festigkeit des Mannes immer besser kennenlernte, wünschte er ihm einen Platz unter den Großen seines Reiches anzuweisen, damit die wichtigsten Staatsangelegenheiten durch seine Hand ausgeführt würden. So schickte er denn nach ihm und redete mit ihm über alles, was ihm schwer auf dem Herzen lag. Und es bedurfte gar nicht vieler Überredung, um ihn ganz für sich zu gewinnen. Denn wie er anfangs entschieden dafür gestimmt hatte, dass Diabolus in die Stadt eingelassen werden sollte, so stellte er sich ihm nun ganz zu Diensten, nachdem er einmal drin war. Als aber der Tyrann die große Dienstwilligkeit dieses angesehenen Mannes bemerkte, so machte er ihn alsbald zum Kommandanten der Burg, das ist das Herz, zum Hauptmann über die Wälle, das ist das Fleisch, und zum Aufseher über die Tore, das sind die Sinne, von Menschenseele. Ja, es stand eine Klausel in seiner Bestattung, dass ohne seine Zustimmung nicht das Geringste in der Stadt Menschenseele geschehen sollte. Das hieß ebenso viel, Herr Freiwille sollte der Nächste neben Diabolus sein und alles seinem Befehl gehorchen. Sein Sekretär hieß Herr Gemüt, ein Mann, der bei jeder Gelegenheit redete wie sein Herr. Denn er und sein Herr waren eins in ihren Grundsätzen und in ihren Handlungen gingen sie auch recht wenig auseinander. Und dadurch wurde Menschenseele dahingebracht, ja gezwungen, die Lüste des Willens und des Gemüts zu beschließen und dann auch wirklich zu erfüllen und zu vollbringen. Allein ich kann es gar nicht aus meinen Gedanken bringen, was für ein verzweifelt böser Mensch dieser Wille war, als er solche Macht in seine Hand gelegt sah. Schamlos leugnete er zuerst, dass er seinem früheren Fürsten und Landesherrn noch zu einigem Dienst verpflichtet sei. Als das geschehen, leistete er ein Eid und schwur, seinem großen Herrn Diabolus in allem treu zu sein, worauf er denn in allen seinen Ämtern, Ehren und Freiheiten und Vorteilen bestätigt wurde. Und wer es nicht selbst mit angesehen und erlebt hat, kann sich davon keinen Begriff machen, was für seltsame Dinge nun dieser Geschäftsmann in der unglücklichen Stadt Menschenseele vornahm. Zunächst zeigte er in allerlei Schmähungen, dass er den Herrn Syndikus Gewissen bis auf den Tod hasste. Er konnte ihn nicht vor Augen sehen, noch viel weniger ein Wort aus seinem Mund hören. Sah er ihn, so schloss er vor ihm die Augen und hörte ihn sprechen, so stopfte er sich die Ohren zu. Es war ihm auch ganz unerträglich, dass nur noch ein Bruchstück von den Gesetzen Shaddais bei irgendeinem in der Stadt vorhanden war. So hatte zum Beispiel sein Sekretär, Herr Gemüt, noch einige alte, zerrissene und abgenutzte Pergamentrollen vom Gesetz des guten Shaddai in seinem Haus. Als die aber Herr Wille erblickte, warf er sie alsbald verächtlich hinter seinen Rücken weg. Nun hatte zwar auch der Herr Syndikus noch einige jener Gesetze in seinem Studierzimmer, aber zu denen konnte Herr Wille, trotz aller angewandten Mühe, nicht gelangen. So sprach er auch oft die boshafte Ansicht aus, dass die Fenster am Haus des alten Herrn Oberbürgermeisters, Verstand, noch immer zu viel Licht für das Wohl der Stadt einließen. Nicht einmal das Licht einer Kerze konnte er ertragen. Ja, es gefiel und behagte jetzt Herrn Wille gar nichts mehr, als was seinem Herrn Diabolus gefiel. Es gab keinen, der wie er in den Straßen die Ehrfurcht erweckende Person, die weise Regierung und die große Herrlichkeit des Königs Diabolus ausposaunt hätte. In diesen ungemessenen Lobsprüchen über seinen mächtigen und glorreichen Fürsten würdigte er sich selbst unter das verworfene Pöbelvolk in der Stadt herab. Das sind die bösen Gedanken. Und wo er sich mit solchen Gelichter zusammentraf, da machte er sich mit ihnen augenblicklich gemein. Bei allen schlechten Streichen hatte er gewöhnlich die Hand mit im Spiel, wenn er auch dazu gar keinen Auftrag erhalten hatte, und richtete überall Unheil an, ohne dass es ihm jemand tun ließ. Der Herr Wille hatte auch einen Geschäftsträger unter sich, und der hieß Herr Leidenschaft. Das war einer, der nicht bloß die ausschweifenden Grundsätze seines Herrn teilte, sondern das auch in seinem Leben und Wandel ausprägte. Man nannte ihn auch böse Lust. Nun begab es sich aber, dass er und eine gewisse Fleischeslust, die Tochter des Herrn Gemüt, sich ineinander verliebten. Denn gleich und gleich gestellt sich gern. Sie verlobten sich und machten Hochzeit miteinander. Sie zeugten verschiedene Kinder, nämlich Unverschämtheit, Lästersucht und Tadelhasser. Diese drei waren schwarze Knaben. Außer diesen hatten sie aber auch noch drei Töchter, nämlich Wahrheitsverspottung und Gottesverachtung. Der Name der Jüngsten aber war Rache. Alle diese verheirateten sich wieder in der Stadt und zeugten noch eine schlechte Brut, die wir keiner weiteren Erwähnung würdigen wollen. Als sich nun der Riese auf diese Weise in der Stadt behauptet und den Menschen Seele nach eigener Willkür abgesetzt und erhoben hatte, wen er wollte, ging er an das Zerstören. Zunächst machte er sich an das Bildnis des hochgelobten Königs Schadai, das auf dem Marktplatz und über den Toren des Schlosses stand, und zwar so überaus künstlich in Gold eingegraben war, dass es von allem, was damals in der Welt war, dem König am meisten glich. Er gab geradezu den boshaften Befehl, dass es vernichtet werde, was auf eine ebenso gottlose Weise von einem gewissen Herrn Unwahrheit ins Werk gesetzt wurde. Ja, noch mehr. Eben derselbe musste auch zum großen Schimpf des früheren Königs und zur abschreckenden Erniedrigung der Stadt Menschenseele anstelle jenes das abscheuchliche und schreckliche Bild des Diabolus aufrichten. Dazu vernichtete auch Diabolus alle Überreste der Gesetze und Einrichtungen Schadais, die nur in der Stadt Menschenseele gefunden werden konnten. Gar nichts fand in seinen Augen Gnade, mochte es die Lehren der Moral oder auch nur des bürgerlichen und natürlichen Rechts betreffen. Kurz, nichts Gutes wurde in Menschenseele übrig gelassen. Denn Satans Absicht ging eigentlich dahin, mit Hilfe des Herrn Unwahrheit, Menschenseele in ein Tier, ja, in eine unreine Sau zu verwandeln. Um sie sich ganz dienstbar zu machen, ließ er daher seine eigenen, eitlen und verderblichen Verordnungen, Einrichtungen und Gebote an allen Orten, die zu dem Gebiet Menschenseele gehörten, auch an allen Wegscheiden und Versammlungsplätzen bekannt machen. Und welche waren das? Lauter solche, die den Lüsten des Fleisches völlige Freiheit gewährten, der Augenlust und dem hoffärtigen Leben dienten. Er übersah und ermutigte alle Bubenstücke und alle Gottlosigkeit und versprach denen, die seine Befehle treulich vollziehen würden, guten Frieden und alle Freude. Und niemand sollte jemals für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Und diese sollte ihnen ein Gefühl von Genuss und Überlegenheit vor denen geben, die in fernen Ländern eine andere Verfassung hatten. Da nun Menschenseele vollkommen auf seinen Wink achtete und ganz unter sein Joch gebracht war, so dachte der neue Beherrscher nur noch an die Erhaltung seiner Herrschaft. Er erwog bei sich, dass diese Stadt, ehe er gewaltsamen Besitz von ihr ergriff, die älteste und herrlichste in der ganzen Welt war. Und es beschlich ihn doch die Furcht, dass, wenn er ihren Glanz und ihre Größe nicht zu erhalten suchte, die Bürger eines Tages gegen ihn sich erheben könnten, weil er sie beeinträchtigt und hintergangen habe. Die Stadt hatte ansehnliche Ämter sowie einen eigenen Oberbürgermeister und Syndikus gehabt. Diese hatte er abgesetzt. Deshalb dachte er daran, ihr einen neuen Oberbürgermeister und Syndikus zu geben. Natürlich wählte er dazu nur solche Personen, die ihm gefielen und ganz in seine Absichten und Pläne eingingen. Der Name des neuen Oberbürgermeisters hieß Lüstling, ein Mann freilich, der an sich ebenso wenig wert war wie Diabolus selbst. Er schien weder Augen noch Ohren zu haben. Was er tat, sei es als Mann oder als Beamter, tat er nur aus natürlichen Trieben, wie es die unvernünftigen Tiere auch tun. Und was ihn noch verächtlicher machte, wenn auch nicht gerade vor Menschenseele in ihrem jetzigen Zustand, so doch vor denen, die den früheren Glanz der Stadt gesehen hatten, war, dass sich bei ihm auch nicht die geringste Liebe für das Gute entdecken ließ. Sein ganzer Sinn stand nur nach dem Bösen. Und ganz ihm ähnlich war der neue Syndikus, der Vergiss Gutes hieß. Ein erbärmlicher Wicht. Nichts konnte er behalten als gottlose Streiche und übte sie mit der großen Lust aus. Demzufolge ging sein ganzes Dichten und Trachten nur darauf, Unheil anzurichten und Dinge vorzunehmen, die der Stadt Menschenseele und all ihren Bewohnern den größten Schaden brachten. Durch ihre einflussreiche Stellung, ihre Macht, ihr Beispiel und durch die Begünstigung alles Bösen verhalfen diese beiden dem gemeinen Volk erst recht auf lauter schändliche und schädliche Wege. Denn es ist ja eine bekannte Erfahrung, dass die, die an hoher Stellung sitzen, dabei aber gottlos sind, das ganze Land verderben. Außer diesen bezeichnete Diabolus verschiedene hohe Personen, aus deren Mitte die Stadt nötigenfalls ihre Beamten und höheren Magistratspersonen wählen könnte. Die Namen der bedeutendsten unter ihnen hießen Herr Unglaube, Stolz, Schwörer oder Flucher, Hurer, Hartherz, Unbarmherzig, Wut, Unwahrheit, Erzlüger, Falschfriede, Trunkenheit, Betrug und Atheist oder Gottesleugner, im ganzen 13. Herr Unglaube war der Älteste und Herr Gottesleugner der Jüngste dieser Gesellschaft. Außerdem wurde noch eine Wahl gewöhnlicher Leute getroffen, als Vögte, Amtsleute, Gerichtsdiener und so weiter. Aber alle waren den vorgenannten Angesinnungen ganz gleich und waren entweder deren Väter, Brüder oder Neffen. Doch mögen der Kürze wegen ihre Namen mit Stillschweigen übergangen werden. Danach lenkte der Riese sein Augenmerk darauf, einige feste Plätze in der Stadt zu erbauen. So errichtete er 3 Türme, die uneinnehmbar zu sein schienen. Den ersten hieß er Trotzfeste, weil er zur Beherrschung der ganzen Stadt angelegt war und zugleich so, dass er sie abhalten sollte, von ihrem alten König irgendeine Kenntnis zu erlangen. Dem zweiten gab er den Namen Mitternachtsfeste. Er sollte die Einwohner von Menschenseele von der wahren Selbsterkenntnis abhalten. Den dritten benannte er Sündenlust. Er bestimmte ihn dazu, Menschenseele gegen alle Sehnsucht nach dem Guten zu verhärten. Der erste dieser Türme stand dicht am Augentor, damit kein Licht in das Tor eindringt. Der andere war dicht an der alten Burg erbaut, damit sie auch ganz im Dunkeln bleibt. Und der dritte stand auf dem Marktplatz. Der Befehlshaber, den Diabolus über die erste dieser Befestigung setzte, war ein gewisser Gotthasser, ein elender, gottlästender Wicht, der einer von dem Gesindel war, das Diabolus gegen Menschenseele heraufgeführt hatte. Der Kommandant der Mitternachtsfeste hieß Lichthasser, auch einer von den im Beginn gegen die Stadt heranstürmenden, und der, dem die Bewachung der dritten Feste anvertraut wurde, der Feste Sündenlust, hieß Fleischesliebe. Ebenfalls ein lasterhafter Gesell, doch nicht aus demselben Land, in dem die anderen zu Hause waren. Dieser abscheuliche Mensch fand mehr Süßigkeit und Befreiung, wenn er an einer oder der anderen sündigen Lust saugte, als an der Herrlichkeit im Paradies Gottes. Nun erst, als Diabolus sein Werk wohlgefällig überschaute, hielt er sich für ganz sicher. Hatte er ja doch alles nur Mögliche zu dem Zweck getan. Er hatte Menschenseele eingenommen und sich durch eine starke Besatzung in ihr festgesetzt. Er hatte die alten Beamten ab- und neue eingesetzt. Er hatte das Bildschirdeis vertilgt, dagegen sein eigenes an dessen Stelle gesetzt. Er hatte die alten Gesetzbücher vernichtet und sie durch sein eigenes Machwerk der Lüge ersetzt. Er hatte sich neue Magistratspersonen und Ratsherren geschaffen und ins Amt gebracht. Er hatte sich neue Festungen gebaut und sie mit seinem Volk bemannt. Und alles das hatte er getan, um sich gegen einen etwaigen Überfall Shaddais oder gegen einen Angriff von dessen Sohn zu sichern.